Musikgespräch. Schönen guten Tag. Hier sind wieder Daniel und Sean mit dem Musikgespräch. Ich bin immer noch ganz geflasht von unserer Sampling-Folge, die mir sehr gefallen hat.
Ich fand die auch sehr gut. Ach, hallo übrigens.
Hallo. Und ich bin auch noch ein bisschen müde. Ich war gestern mit ein paar Freunden was trinken.
Ich sehe es.
Ich hab's mir schon aufgehört. Wir waren ein bisschen unterwegs und da habe ich auch noch den Fehler gemacht, auf dem Rückweg einen Umweg zu fahren und mir einen Döner zu holen.
Das ist doch kein Fehler, das ist doch Grundnahrungsmittel. Schön ziehen. Mir geht's auch nicht so gut, wenn wir mal gleich damit anfangen wollen. Ich hab Rücken, ich habe auch Finalgon und so. Also ich habe weder gesoffen noch war ich spät unterwegs, aber ich weiß ja, ich bin ein alter Mann und alte Männer haben Rücken.
Wir werden alt, Daniel.
Und bin schulpflichtige Kinder, Leben ist hart. Ich fand auch das Wetter heute sehr hart.
Ja. Wir sind beide auch sehr bärtig heute.
Sehr bärtig heute. Ja,
schlecht
ist aber auch Winter.
Rasiert. Es ist Winter. Ich habe hier so einen pseudo gestrickten.
Sehe schon.
Pullover an.
Aber sonst, wir sind mal gespannt, ob das sich, wir können jetzt das psychologisch fortfahren, ziehen und sagen, ob unser Mood sich auf diese Folge auswirkt. Das können dann andere entscheiden.
Wahrscheinlich nicht. Ich finde, wir liefern ja immer sensational ab.
Eigentlich schon. Eigenlob ist total unser Ding. Ziehen, wir haben uns heute etwas überlegt, was aber trotzdem, abgesehen mal von unserem Mut, ein bisschen experimental daherkommt, finde ich. Soll ich kurz erzählen, worum es geht und wie wir hier drauf gekommen sind?
Bitte.
Sin und ich, wir reden ja auch ab und zu ohne Mikro miteinander. Und dann haben
soll
wir uns
vorkommen.
Soll vorkommen. Und da haben wir uns überlegt, was könnte man denn machen? Und übrigens gab auch einige, wie sagt man, früher hat man gesagt, Leser-Einsendungen, Hörer-Einsendungen.
Stimmt, wir haben Post bekommen mit Wunschthemen. Schickt uns gerne Wünsche oder Nachrichten und so über das soziale Medien. Wir lesen das alles, versuchen auch zu antworten.
Jedenfalls haben wir uns Gedanken gemacht und ich habe irgendwie, darüber haben wir schon eine Weile diskutiert, habe gesagt, lass mal irgendwie ein Jahr nehmen, irgendein Jahr und uns nur um dieses eine Jahr kümmern. Und Sin fand die Idee gut. Und dann haben wir so gesagt, 67, 68, 68, 69,
ja, auch
so.
Was viel passiert.
Summer of Love, aber haben wir ja schon viel drüber geredet irgendwo.
Genau, Aretha Franklin fällt auch in diese Zeit.
1990 haben wir auch, aber da haben wir ja schon irgendwie ein bisschen über Grunge geredet. Dann hätte man irgendwie so, gibt's ja dann, die berühmten Historiker machen das ja dann immer so an Momenten fest, wie irgendwie, weiß ich nicht, 9-11, man hätte sagen können, Musik 2001.
Ja.
Jedenfalls haben wir dann gesagt, oder einer von uns, ich weiß gar nicht, wer es war, wie war es denn eigentlich genau vor 100 Jahren?
Also im Jahre 1920.
Deshalb machen wir jetzt eine Folge über Musik 1920.
Ganz genau. Und wir schauen uns ein bisschen an, was gab es dort für Musik?
Es ist eine Mikrostudie, wobei man könnte sie noch mikroer machen.
Was meinst du mit Mikrostudie?
Na, dass wir uns wirklich, also natürlich habe ich mich im Vorfeld auch ein bisschen damit beschäftigt, was 1919 passiert ist, was 1921 passiert ist. Aber ich habe mich eigentlich zu 80% in der Tat auf das Jahr 1920 gestürzt.
Richtig, ich auch tatsächlich.
Also wirklich nicht die 20er Jahre, sondern das Jahr 1920.
Und das ist, glaube ich, sehr wichtig auch, weil das einen großen Unterschied macht.
Auf jeden Fall, weil, und damit können wir gleich einsteigen, wir haben hier immer einen bürokratischen, wollte ich schon sagen, einen gesellschaftlichen Grund, wie du weißt, am 10. Januar, also quasi direkt am Anfang dieses Jahres, tritt was in Kraft?
1920, oh
am
Gott.
Am 10.1.
10.1.
Gleich das Erste.
Habe ich das
hier stehen? Nicht? Ja.
Der Friedensvertrag von Versailles.
Genau, der Versailler Vertrag tritt am 10. Januar 1920 in Kraft.
Genau, und damit haben wir beschlossen, eine Neuordnung Europas und der Welt.
Ja, und das...
Und die alleinige Kriegsschuld fällt an Deutschland, beziehungsweise das Deutsche Reich. Und Deutschland muss Reparationszahlungen abliefern.
Also es gibt Gebietsverschiebungen. Also dieses Gesetz tritt dort in Kraft. Mitte des Jahres wird dann das Entwaffnungsgesetz auch wirklich umgesetzt, dass Deutschland entwaffnet wird. Und aber ohne das jetzt, also du hast ja schon ein paar Stichworte genannt, ohne das jetzt ausufern zu lassen, weil wir über Musik reden, ist dieser Versailler Vertrag aber letztlich eigentlich das, man könnte jetzt historisch natürlich streiten, aber man könnte sagen, das ist eigentlich das Thema von 1920 bis 1939, vielleicht sogar bis 1945, was deutsche Geschichte und europäische Geschichte sehr stark geprägt hat.
Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch Weltgeschichte. Die USA stecken auch mit drin. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, was ist denn der etwas größere historische Kontext? Ja, was tut sich alles noch so um dieses Jahr herum?
Oh, hab also, ich auch. Ich ergänze.
Okay. Also klar, 1918, Ende des Ersten Weltkrieges. Und damit wirklich eine neue Form der Weltordnung. Andere Sachen fallen aber auch so in diese Periode. Wir haben 1917, Oktoberrevolution in Russland und dann darauf folgend Bürgerkrieg bis 1922 in Russland. Die USA übernimmt nach dem Ersten Weltkrieg als einer der Siegermächte eine neue wirtschaftliche Führungsrolle. Gleichzeitig beginnt 1920 die Prohibition.
Und was noch?
Gleichzeitig wird das Wahlrecht eingeführt für Frauen in den USA. Wenn wir nach Frankreich schauen, Frankreich ist sehr geschwächt durch den Krieg, politisch instabil.
Viele Ministerpräsidenten, ich glaube 3.
Genau, und wir sprechen hier immerhin von der ersten europäischen Demokratie, die sehr geschwächt aus dem Ersten Weltkrieg herausgeht. Großbritannien, ebenfalls sehr geschwächt durch den Ersten Weltkrieg. 1919 bis 1921 irischer Unabhängigkeitskrieg, woraufhin sich dann das, was heute Irland ist, abspaltet vom United Kingdom. Italien ebenso politisch instabil, ab 1922 faschistische Regierung unter Mussolini.
Seit 22 schon.
Seit 22 schon.
Erstaunlich,
Marsch auf Rom und dann quasi ab da waren die Faschisten in Italien.
Fällt mir auch gleich eine musikalische Sache ein, aber darüber reden wir dann.
Genau. Ebenfalls 1920, am 24. Februar, Gründung der NSDAP in München.
Das war 1920 direkt.
1920, direkt 1920.
Gerade jetzt sozusagen.
6. Juni 1920, erste Reichstagswahlen.
Ja.
In Deutschland. Und hier wird auch schon ersichtlich, dass quasi die linken und die rechten Flügel relativ stark sind. Gleichzeitig ganz, ganz großes Ding für den Nahen Osten und die Folgen merken wir immer noch. Also das Osmanische Reich wird, nachdem es im Ersten Weltkrieg auf Seiten der Mittelmächte, also Deutschland unter anderem, gekämpft hat, aufgeteilt und weite Teile fallen dann unter britische und französische Verwaltung. Ich verweise hier auf das Sykes-Picot-Abkommen, was ein Geheimabkommen war, das während des Ersten Weltkrieges geschlossen wurde. Und darin wurde niedergelegt, wie denn das Osmanische Reich, wenn es den Krieg verlieren sollte, zwischen Frankreich und Großbritannien aufgeteilt wird.
In der Konferenz in Sanremo. Das ist die Sanremo-Konferenz gewesen.
Und die Auswirkungen, die spüren wir bis heute, also die Grenzverläufe zwischen, zwischen Syrien und Irak und der Türkei, dem Libanon, wenn wir uns das anschauen, das sind teilweise, wie das oft in Gebieten ist, die kolonialisiert wurden, mit dem Lineal gezogen oder verlaufen dann entlang von Bahnstrecken ohne Rücksichtnahme auf Ethnien und so weiter. Genau, Palästina fällt da auch mit rein. Genau, um die Zeit passiert einfach unglaublich viel. Es geht langsam.
Erste Vollversammlung Völkerbund in Genf im Dezember.
Richtig.
Polen-Russland-Krieg.
Ja.
Lief zu der Zeit noch.
Ja. Und wenn wir über den europäischen Rand, Tellerrand hinausschauen, dann geht es langsam los auch mit einer Dekolonisierung der afrikanischen und asiatischen Kolonien. Also wir haben 22 haben wir die Unabhängigkeit Ägyptens. In den 1920er auch erste Unabhängigkeitsbewegungen in Indien. Mahatma Gandhi ist da bereits am Start. Ja,
1920 gab es dort einen Beschluss, dass man auf Gandhis Forderungen nicht eingeht oder so, aber also war gerade mitten am Start, 1920.
Genau. China ist auch spannend, zu der Zeit politisch sehr instabil. 1917 endete dort die letzte Kaisermonarchie. Japan als Kriegsgewinner erhält in China nach dem Ende des Ersten Weltkrieges die ehemaligen deutschen Kolonien, die Deutschland in China hatte. Gleichzeitig besetzt Japan seit 1905 Korea. Also hier großer Player in Ostasien. Dann haben wir, fällt oftmals dann so ein bisschen hinten weg, weil wir schon die ganzen Kriegstoten haben durch den Ersten Weltkrieg. Wir haben 1918 bis 1920 die sogenannte spanische Grippe. Ein H1N1-Erreger, der nach unterschiedlichen Zählungen mindestens 25 Millionen Tote fordert. Manche sprechen auch von 50 Millionen Toten. Also wirklich nochmal eine große Epidemie, an die heute nicht
eine Pandemie.
So oft, so in den Ausmaßen schon, an die heute nicht so oft gedacht wird. Es wird ja gerne auch vom langen 19. Jahrhundert gesprochen, welches eigentlich dann mit dem Ende des Ersten Weltkrieges dann abgeschlossen ist und der Neuordnung, die danach passiert. Das heißt, wenn wir über 1920 sprechen, dann sind wir quasi am Beginn des historischen 20. Jahrhunderts, auch wenn 20 Jahre des 20. Jahrhunderts dann schon vorbei sind, aber das Ende des Ersten Weltkrieges und die politischen, gesellschaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen Prozesse darum sind tatsächlich unglaublich wichtig gewesen für den Fortgang des 20. Jahrhunderts.
Genau, und ich fand es sehr spannend, mich nur mit 1920 zu beschäftigen, habe mich auch mit ein paar Chroniken auseinandergesetzt und würde dann, also ich denke, was mir hier sagen kann, ist, dass wir 2 Jahre nach dem Krieg natürlich einfach insgesamt alles eine sehr instabile Situation hatten. Es gab viele Tote, politische Grenzen wurden neu gezogen, es gab infrastrukturelle Probleme logischerweise. Ja. Und das ist ja gerade erst 2 Jahre her alles. Und wie gesagt, der Versailler Vertrag tritt jetzt erst in Kraft.
Ja.
Ach so, ich habe noch ein paar Fun Facts.
Ja, Fun Facts bitte.
Fun Facts. Wer wurde deutscher Fußballmeister?
Keine Ahnung.
Der erste FC Nürnberg, der Club.
Oh, der Club, ja,
der Club. Wo fanden die Olympischen Spiele statt?
Weiß ich auch nicht.
In Antwerpen.
Antwerpen, ja.
In Antwerpen. Und wo wir von Frauenreich gesprochen haben, wer wurde heilig gesprochen 1920?
Jeanne d'Arc.
Ja, Jeanne d'Arc, Johanna von Orléans.
Ja.
Jetzt haben wir diese politische Lage geklärt, würde gerne auch in die künstlerische und dann musikalische Richtung gehen, was dieses Jahr betrifft. Da habe ich.
Gerne.
Und auch wissenschaftliche.
Ja, da werfe ich den Ball zu dir rüber.
Ja, da habe ich jetzt.
Wups, der virtuelle Ball ist drin.
Habe die Max-Spiele? Die Max-Spiele? Ich kann dir.
Ja, von, was?
Ja,
was
Max, also pass auf.
Klär
gestorben.
Mich auf.
Max Bruch, berühmter Komponist. Ja. Gestorben. Max Weber.
Ja.
Soziologe, ja. 1920. Max, ein gewisser Max Planck, erfand 1920 die Quantentheorie.
Ja.
Oder das ist so der Beginn der Geschichte. Und mein vierter Max ist Max Ernst, in Köln seine erste Dadaismus-Ausstellung hatte.
Ja.
Ihr wisst ja, ihr wisst natürlich alle, Max Ernst, in Brühl geboren, Vorort von Köln, hat dort sein Museum, ein sehr berühmtes, schönes Museum von Max Ernst. Und der Beginn des Dadaismus Max Ernsts in Köln, das waren meine 4 Max. Siehst, wenn wir über Dadaismus reden, da kommen wir dann gleich zur Musik, weil es da Parallelen gibt.
Ja.
Deutscher Expressionismus, gab eine sehr große Ausstellung 1920, unter anderem mit Kandinsky, Paul Klee, Picasso.
Mhm.
Paul Klee hat auch ein Bild gemalt, das heißt Kompositionen von 1920,
schön.
Was ich sehr gerne verlinken würde.
Musikinstrumente wurden auch gerne gezeichnet, ne?
Ja.
Also gerade Klee.
Also das ist halt sehr expressionistisch, ja. Das ist mehr ein Stillleben. Und das ist das Letzte, was bei mir auf dem Zettel steht, was explizit nicht mit Musik zu tun hat, wobei das ein schöner Übergang ist. Erstens,
lass mich raten, Salzburger Festspiele.
Genau. Ja. Eröffnet nur mit dem Jedermann von Hugo von Hofmannsthal.
Ja.
Der zu jener Zeit auch der Librettist von Richard Strauss war.
Spannend.
Gut.
Der später auch noch mal politisch fragwürdige Rollen angenommen
hat. Da war er aber schon senil, sagt man.
Ja, ja, das wird ja heiß diskutiert.
Ja, ja, das ist richtig. Das war mein Beitrag zur Weltgeschichte. Möchtest du dazu noch was sagen oder wollen wir jetzt gleich zur Musik gehen?
Ich finde, wir können gleich zur Musik gehen. Das war jetzt sehr, sehr viel Input für die Leute, die vielleicht sich nicht so sehr mit dieser Epoche befassen. Aber das ist ja ein Podcast, ihr könnt ja einfach nochmal zurückspulen.
Richtig.
Und das Ganze nochmal hören und dann hört ihr es 10-mal und dann könnt ihr irgendwann die Daten auswendig und könnt dann bei so Pub-Quizzes und so weiter einfach
das raushauen hier. Nein, aber was man einfach sagen muss ist, wir befinden uns in einer Zeit, wo vieles auseinandergeht, wo vieles sich auch wegbewegt, wo viel Neues entsteht.
Wir haben die erste Demokratie in Deutschland.
Wahnsinn, ne?
Unglaublich.
Ja.
mit Frauenwahlrecht auch.
Ja, ja.
Also für Deutschland ist das auf jeden Fall ein großer Einschnitt. Ich meine, auch wenn die Weimarer Republik alles andere als eine perfekt funktionierende Demokratie war.
Ja, aber es war der Beginn, auch wie gesagt, Amerika als großer Player. Es war der Beginn der Moderne, der Beginn einer neuen Zeitepoche 1920, vor 100 Jahren, was ja überschaubar eigentlich ein sehr überschaubarer, kurzer Abschnitt ist. Ja. Also ich meine, Kirk Douglas hat da gelebt
ja.
und so, also jetzt ist er gestorben.
Ist nicht
also,
ewig her, ist nicht ewig
es, her. Es ist ja. nicht ewig her und das ist mir schon 100 Jahre. Es ist, ja, mein Opa ist 1923 geboren. Ja. Gut, der ist jetzt auch schon seit einer Weile tot, aber es ist nicht so weit weg. Meine Oma ist 1930 geboren. Es ist diese Menschen teilweise, man kann mit einigen noch sprechen.
Ja.
Und das hat sich, wie gesagt, es ist viel passiert und ich glaube, um einen kurzen Seitenblick zu werfen, es gibt ja viele, die sagen, die heutige Zeit ähnelt dieser Zeit sehr.
Ja, es gibt viele, ich bin ja. da immer sehr skeptisch.
Das wollte ich auch sagen, also ich finde, ich kann das verstehen, auf eine gewisse Art und Weise.
Ja.
Ich kann es aber auch nicht zu 100%, bin ich da auch nicht d'accord. Ne? Also
wir haben nicht das Ende eines Weltkrieges gerade erlebt.
Nein, das haben wir nicht, aber nee, ich glaube, was man sich, nein, das ist auf gar keinen Fall, dass das natürlich hinkt, das ja. brauchen wir nicht drüber reden ziehen. Aber ich glaube, was ich sagen wollte, ist, was ich gemerkt habe, wo wir uns auch mit Musik beschäftigen, mit Kunstrichtungen,
ja.
ist, dass sich viele Dinge, und ich glaube, das ist eigentlich das Einzige, wo ich die Parallele sehe. Jetzt bin ich schon von Parallelen zu die einzige Parallele innerhalb ja. von einer Minute, ja. habe ich mich zurückargumentiert ziehen, dass sich viele Strömungen auseinander dividieren oder wie man sagt. Also werden Extreme aufgemacht. Das
ja.
ist so ein bisschen,
ja.
wo ich, da sehe ich ein Stück weit Parallelen. So, genau, also wir haben gesprochen vom Dadaismus, vom Expressionismus und würde jetzt gerne, wenn ich darf, ziehen.
Ja, bitte, du hast da ganz viel vorbereitet. Ich habe schon sehr viel gesagt, deswegen.
Ich würde nur kurz.
Übernimm gerne das Wort. Was für Musik
ja.
haben wir denn gehört?
Ja. Also, das ist eine sehr gute Frage, Sin. Was für Musik haben wir gehört? Und da muss ich dir sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich mich nicht mit Hörertypen auseinandergesetzt habe.
Ja.
Und auch, ich weiß nicht, hast du in der Uni mal geschaut? Ich habe ein bisschen geschaut, ich habe das Internet durchforstet, ich habe OPAX durchgeschaut. Ich habe nichts gefunden, nur eine Arbeit über das Bauhaus Weimar Konzertliste.
Ja.
Also ich habe nach Primärquellen
ja.
gesucht, nach Aufführungsverzeichnissen.
Ja.
Also was wurde in den Opernhäusern in der Spielzeit 1920 oder 2021 aufgeführt?
Ja.
Und da habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe nicht ewig gesucht, aber sowas ist, liebe Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler, sowas ist eine schöne Arbeit. Also mal
ja.
wirklich zu gucken, was wurde gespielt?
Ja.
1920.
Ja. Ich habe da auch nicht geschaut. Ja. Ich habe auch den Bereich der sogenannten ernsten Musik dann ja. eher dir überlassen. Ich habe noch ja. ein paar
wir
andere Sachen
vorbereitet. Wollten doch diesen Begriff ausklammern.
Ich sage ja immer sogenannte.
Genau, na, das Problem ist, und da sind wir nämlich jetzt dabei, gibt es wirklich da schon so etwas wie ernste Musik und Unterhaltungsmusik oder ist das, ne, wo wir gerade ja. dabei sind, dass sich Dinge auseinander bewegen, kann man diesen Begriff überhaupt anwenden? Gibt es da überhaupt eine Trennung? Weil, was wir zum Beispiel haben, also ich lese das jetzt einmal mal vor, dann haben wir es einmal mal abgehakt.
Genau.
Also, Uraufführung, die Schatzgräber, Franz Schreker,
ja.
Oper. Habe ich was vorbereitet, oder der Schatzgräber,
ja.
habe ich was vorbereitet zu, sage ich noch ein bisschen mehr zu.
Sehr beliebt zu der Zeit, ist wohl sehr oft aufgeführt worden.
Franz Schreker war der Opernkomponist der 20er Jahre
ja.
und davor und mehr als Richard Strauss. Ne? Ist leider dann in Vergessenheit geraten, auch aufgrund seiner jüdischen Herkunft. Also es wurde dann
ja.
wurde erst in den 70ern wieder ausgegraben. Also
ja.
es gibt auch ein paar Sachen, die haben die Nazis wirklich dann auch forever and ever fast getötet. So.
Ja.
Also Musikerinnen, die einfach keine Bedeutung mehr hatten.
Ja.
Also Franz Schreker, der Schatzgräber. Parallel dazu, Erich Wolfgang Korngold, Die tote Stadt.
Ja.
Das waren die beiden Opern, die 1920 für Aufsehen gesorgt haben, auch in Deutschland. Was habe ich noch? Mami Smith, Crazy Blues, erste Blues-Aufnahme. Dazu wirst du dann wahrscheinlich
genau, dazu werde ich ein bisschen was sagen.
Genau, Jazz in Deutschland kam gerade so ein bisschen auf. Es gab Aufnahmen vom Tiger Rag und so. Das waren so die ersten Berührungspunkte. La Valse von Maurice Ravel.
Mhm.
Ein sehr interessantes, sehr neoklassizistisches, expressionistisches Stück. Sehr, sehr interessantes Stück von Ravel. Pavane Couleur du Temps von Frank Martin, ein kammermusikalisches Werk. Wichtig in Paris, die Uraufführung des Stravinsky-Balletts Pulcinella.
Ja.
Neoklassizistischer geht's eigentlich kaum. Kostümbilder von?
Keine Ahnung.
Pablo Picasso.
Oh, stimmt.
Choreografie. Sergei Diaghilev. Also volle Kapelle.
Nicht schlecht.
In Paris.
Ja.
Ballett sowieso zu jener Zeit sehr beliebt. Also wir haben ein Ballett von Prokofjew für Schut, was schon fast ein bisschen modern, neutonisch daherkommt. Wir haben ein Ballett von Ottorino Respighi, den man im Kontext von Mussolini natürlich erwähnen muss.
Ja.
Um noch kurz ein paar Sachen aufzuwerfen. Wie gesagt, der Stern des jungen Duke Ellington ging auf. Also das ist dann schon so die ersten Vorboten, dann was uns in den 50er Jahren erwartet. Wir haben Lieder von Anton Webern, die sehr atonal sind, sehr tonal entgrenzt.
Ja.
Ähnliches gilt für die 5 Klavierwerke von Arnold Schönberg, Opus 23. Die auch schon sehr, sehr entgrenzt sind. Bartok, Violinsonate Nummer 1, kam ein Jahr später, also da hat er dran gearbeitet, das war 1921. Bartok hat ja immer so ein bisschen seine eigene Harmonien und Logik gehabt, ne? Der steht immer so ein bisschen außen vor.
Ja, weil der halt auch immer versucht hat, aus dieser Volksmusik heraus Inspiration
zu kriegen. Sehr chromatisch
und
alles.
Und damit einfach, der hat anders gearbeitet. Das sind andere Traditionslinien. Der hat sich ja auch dann wirklich sehr intensiv auch mit lokalen Musiken auseinandergesetzt. Der ist ja gereist und hat dann das dann später wieder aufgegriffen. Also eigentlich einer der spannendsten Komponisten zu dieser Zeit, weil der versucht mit so klassischen Kompositionsschullinien auch zu brechen und zu schauen,
wenn ich eine nerdige Musikwissenschaftler-Aussage machen darf, ich finde auch Beda Bartok in den Kanon einzuordnen immer sehr schwer. Also es gibt so einige, aber die stehen da echt so ein bisschen gegen, ne? Benjamin Britten auch und
Satie.
Ja. Jedenfalls, um das abzuschließen, ein Sergei Rachmaninow war damals schon sehr alt, er war dann mehr oder weniger schon auf dem absteigenden, war schon auf dem Abstellgleis, also er hat nicht mehr viel gemacht, war aber der Star der Branche zu der Zeit, der Pianist Rachmaninow. Ein Ernst Krennig war damals noch sehr, sehr jung und
ging 1920 nach Berlin.
Ja, nebenbei bemerkt, Franz Schreker hat 1920, wir machen heute aber Buzzword-Bashing ziehen, ein gewisser Franz Schreker hat 1920 die Direktorenstelle der Akademischen Hochschule Berlin angenommen. Also der war sozusagen der Direktor der UdK.
Ja.
Bis 33 und übrigens.
Ich glaube, lass mich mal gucken.
Ja.
Also ich arbeite ja immer auch mit Büchern. Verrückte ich habe hier Sache. Bücher vor mir liegen. Das könnt ihr nicht sehen, aber so klingen Bücher.
Ja.
Genau. Krennig ist nämlich Schreker hinterhergezogen.
Genau.
Weil ich wollte es nochmal absichern, ob es tatsächlich das Verhältnis war, weil Schreker sein Kompositionslehrer war.
Genau, und man hat, also wie gesagt, ein Rachmaninow war jung, alt meine ich, ein Krennig war jung. Ein Gershwin hat gerade angefangen in Amerika seine Ideen zu entwickeln. Das kam dann, Rhapsody in Blue kam 24, das kam dann später.
Kam ein bisschen später, ja.
Aber das nur mal, um das so zusammenzufassen, ein Werk, was ich nennen möchte, ist von Edgar Varèse, Amérique, 1921. Für mich ein Meisterwerk, ein bedeutendes Werk der neuen Musik. Und wie gesagt, Strauss, Frau ohne Schatten war ein Jahr davor, wenn wir noch von Opern reden. Schönbergs Zwölftontechnik, sagt man,
entwickelte sich so langsam zu der Zeit.
Also wenn man, es gibt Menschen, die das gerne sagen, obwohl ich da jetzt, bitte korrigiert mich, liebe Kollegen und Kollegen, ich bin kein Schönberg-Experte. Ich habe auch nur mal rübergeschaut für ein Stündchen, habe aber jetzt explizit fürs Jahr 1920, wo das gerne kolportiert wird, dass er 1920 die Zwölftonmusik entwickelte, habe ich keine einschlägige, keinen Artikel von ihm gefunden.
Nee, also soweit ich das weiß, kam dann die Veröffentlichung seiner Theorie und die Stücke dazu 21 dann raus.
Genau, aber man sagt deswegen. Aber
20 wird er sich das gedacht haben.
Ja, ich meine,
der Schritt von der...
Weißt du, was ich mir alles letztes Jahr gedacht habe?
Der Schritt von der freien Atonalität dann hin zur Zwölftontechnik, der ist ja dann auch wirklich nicht mehr so unglaublich weit.
Nein.
Du hast jetzt sehr viel aufgezählt, viele Namen aufgezählt. Ja, hast du noch was du unterbringen möchtest? Ich habe ansonsten ein paar Fragen an dich.
Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte sozusagen jetzt gerne die Fragerunde eröffnen und sagen, also ich habe mich mit jedem dieser Stücke beschäftigt und kann gerne was dazu sagen.
Okay. wir haben jetzt ja tatsächlich sehr viel gehört. Kannst du zwischen diesen Sachen, gibt es da Parallelen? Gibt es da Themen, die aufgegriffen werden? Kannst du Tendenzen erkennen, was Kompositionstechniken angeht, was Klänge angeht, was Stilistiken angeht?
Ja. Es gibt eigentlich drei verschiedene Strömungen, die sich dort sehr, sehr stark herauskristallisieren.
Und die wären?
Das ist zum einen dieses wirklich ultra spätromantische Idiom, was dann ja übernommen wurde dann im Endeffekt mit der Filmmusik, ne? Wobei wir wieder bei Korngold wären, den wollte ich in dem Kontext nennen. Also die Tote Stadt ist wirklich filmmusikalisch.
Ja.
Ähnliches gilt ja auch für Richard Strauss. Also wir haben hier noch ein sehr klares Muster, wenn es um Opern geht, was Leitmotivik betrifft, was überbordende Emotionalität betrifft, was Darstellungen von Gefühlen, von Situationen, symphonische Dichtung etc. haben dann, wie gesagt, jetzt mal
das ist eine große Strömung.
Bartok jetzt mal ausgeklammert.
Ja.
Ich mache hier nur Bewegungen mit meinen Händen, die seht ihr nicht. Bartok mal ausgeklammert. Ich lege Bartok gerade zur Seite. Also zum Beispiel Pavane Couleur Le Temps ist ein kleines kammermusikalisches Werk von Frank Martin. Das ist komplett konservativ, sage ich jetzt mal.
Quasi Tradition des 19. Jahrhunderts.
Korrekt. Der, wo sich nebenbei bemerkt, Frank Martin ist einer der wenigen, der viel geschrieben hat, Schweizer, der sich wahnsinnig auch dafür eingesetzt hat, für diesen Konservatismus. Ne?
Ja.
Also das war auch ein Machtkampf.
Ja, natürlich.
Und dann haben wir nämlich auf der anderen Seite haben wir dann Sachen wie von Ravel, Lavals, sehr interessant, Pulcinella, Stravinsky und ein bisschen Respighi, wobei der steckt auch so ein bisschen zwischen dem Neoromantischen und dem Neoklassizistischen, darauf wollte ich hinaus.
Das ist die zweite große Strömung.
Dieser Neoklassizismus. Ja.
Was zeichnet denn den Neoklassizismus aus? Oh,
heute,
was kannst du da erkennen?
Heute Fragestunde. Na, Neoklassizismus ist meines Erachtens, ich bin kein großer Fan von solchen Begriffen.
Ja, natürlich, sie haben immer ihre Schwächen und an den Rändern fransen sie aus.
Sie haben immer ihre Schwächen an den Rändern fransen sie aus. Was halt immer gerne genannt wird, ist ja so Stravinsky, Rake's Progress etc. etc.
Ja.
Pulcinella ist dafür auch sehr, 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 die Oper Pulcinella sehr prädestiniert, weil es in einem Satz gesagt darum geht, für Dummies jetzt mal, man nimmt eine alte Struktur, ein klassisches Werk.
Eine klassische Symphonie,
zum Beispiel.
Gerne Symphonien eigentlich, also sehr aufbauend auf so.
Also auch barocke Themen, Sonatenhauptsatzformen etc., Durchführungen für wiederkehrende Themen und nimmt sozusagen einen Formbereich des Klassischen.
Ja.
Und macht daraus sozusagen auf einer anderen Ebene, auf einer melodischen Ebene, die Töne, die man nimmt, sind aber neutönisch. Also man baut sozusagen immer so kleine Sprinkler ein.
Etwas anderer Umgang mit Harmonie.
Genau,
und so.
Ein anderer das Umgang mit Harmonie. Ja. Also deshalb halt im wahrsten Sinne des Wortes neoklassizistisch.
Genau.
Also
was hierbei spannend ist eigentlich dann ja nicht so sehr der Rückgriff auf die großen spätromantischen Traditionen, sondern man geht
100 Jahre zurück ungefähr.
Genau, bezieht sich auf eine Zeit, die noch ein bisschen länger zurückliegt. Also,
genau.
Also gerne irgendwie Mozart, Haydn und so weiter als Orientierung.
Ja.
Oder wie gesagt, noch weiter zurück in den Barock hinein.
Genau, und da ist, wie gesagt, Ravel, La Valz, das ist wirklich ein Walzer von 1920, der wirklich sehr, sehr traditionell anfängt. Der könnte jetzt auch von Beethoven oder von Haydn geschrieben sein und löst sich dann auch immer mehr auf und dann stellst du halt irgendwann fest, und das ist bei Pulcinella, Stravinsky ganz ähnlich, da denkst du halt auch, wenn du kein geschultes Ohr hast, du befindest dich im späten 18. Jahrhundert und dann stellst du fest, oh, hier stimmt was nicht. Weil das ist irgendwie schräg, da sind irgendwie andere Töne bei, da ist irgendwie
irgendwie wird er doch leicht gebrochen. Damit.
Das ist irgendwie kaputt da an der einen oder anderen
ganz
Stelle.
Ganz spannend.
Kann nicht von Haydn sein. Das ist so zusammengefasst ungefähr grob, was den Neoklassizismus auszeichnet.
Ja, sollen wir unseren ZuhörerInnen kurz eine Pause gönnen, dass sie einmal reinhören können in ein Stück?
Dann, ich würde gerne noch die dritte Strömung machen, weil sonst fällt es auseinander. Ist halt dann schon wirklich diese aufkommende Atonalität. Webern, Schönberg.
Ja, das, was dann gerne als zweite Wiener Schule bezeichnet
wird. Und das sind die drei Strömungen. Und jetzt dürfen die Hörer hören, die Hörerinnen und Hörer, als letzten Satz, die zweite Wiener Schule, Schönberg, Webern etc., die gab es. Aber man kann nur nicht behaupten, dass sie jetzt viel gehört, gespielt oder groß beliebt waren. Also es waren
das war eine avantgardistische Strömung für Musik-Nerds, die sich im kleinen Kreis
sehr klein, sehr, 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 sehr klein
hat. Ja,
Gut.
Hast du Stücke, die du empfehlen kannst, die Leute jetzt hören sollen?
Na, ich würde gerne, also was man hören kann, ist La Valse. Das geht ungefähr 11 Minuten oder so.
Neoklassizismus.
Oder wie gesagt, dieses Pavane Couleur du Temps, Frank Martin.
Ja.
Das geht auch so ungefähr 7 Minuten. Und da kann man schon sehen, da sieht man dann schon einen Unterschied.
Ja.
Also man kann jetzt nicht den Schatzgräber hören. Der dauert 2,5 Stunden.
Ja. Da kann man vielleicht kurz reinhören.
Hm?
Viel Spaß, bis gleich.
Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Musik gehört.
Herzlich willkommen zurück.
In unserer Playlist.
Genau. Sehr, sehr spannend. Kleiner Nachtrag auch zu dieser dritten Strömung, wie du sie genannt hast. 1920 erscheint dann auch, um das quasi auch so ein bisschen zu vermitteln und das war dann vielleicht auch ausschlaggebend für die weitere Verbreitung, das erste Mal die Zeitschrift Melos, die sich ausschließlich der sogenannten neuen Musik, eben dieser Musik von Schönberg und dann all seinen Nachfolgern widmet. Genau, 1. Februar 1920 in Berlin, das erste Mal. Ich verweise hier, um da einen kleinen Einblick zu haben, auf einen Artikel von Melanie Unseld in dem Buch Die Kultur der 20er Jahre. Packen wir euch in die Literaturliste.
Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, sehr interessant, weil wir hier auch, natürlich, wir haben hier Grabenkämpfe, also wir haben ja auch eine krasse Abspaltung, also es ist schon so, und da gibt es wieder Parallelen so, ne? Ich musste an Veganismus denken, wenn ich an Arnold Schönberg denke. Also es war wirklich eine sehr, sehr kleine, also es ist ja, statistisch gesehen kann man, ist glaube ich, ist so, wie viele Leute sind vegan, ne? Aber es hat eine unglaubliche, große öffentliche Wahrnehmung.
Ja.
Ne? Was können wir darüber diskutieren, ob es richtig oder falsch ist?
Wobei man da ja dann auch dazu sagen muss, viele Leute, glaube ich, ernähren sich bei vielen Essensgelegenheiten vegan. Also
ja,
ich esse natürlich viele vegane Sachen. Ich persönlich esse aber auch Fleisch, sehe allerdings auch schon die ethischen und gesundheitlichen Gründe dafür, dass man Veganismus total nachvollziehen und unterstützen kann.
Klar, nee, darauf wollte ich jetzt nicht, also danke für deine Meinung ziehen zum Veganismus. Also ich meine, Leute, die Obst essen, ernähren sich vegan. Ich meine, das natürlich ist Kokolores. So.
Ja.
Aber was ich damit nur sagen wollte, ist, dass ja trotzdem ist ja der Veganismus, es geht nicht ums vegane Essen.
Ja.
Der Veganismus ist ja sozusagen auch eine sehr starke, auch ideologisch Geschichte. So. Also und das ist sehr interessant, weil das vergleiche ich nur so, habe ich mit Schönberg verglichen, weil Schönberg auch eine sehr, sehr ideologische Geschichte war. Ja,
sehr viel auch geschrieben, sehr viel theoretisch das untermauert.
Genau, und auch sich sehr abgegrenzt hat vom Alten.
Genau,
und
wir verweisen hier auch nochmal gerne auf die Adorno-Sendung, weil Adorno ja dann auch in dieser Tradition weiter stand und das auch ganz stark
also,
verteidigt hat.
Und diese Wiener Schule war schon sehr, sehr inner Circle, der sehr, auch sehr, sehr strikt war, sehr ideologisch, sehr, sehr frontal, durchaus aggressiv auch, und aber trotzdem auch öffentlich sehr weit wahrgenommen. Also die öffentliche Wahrnehmung dieses Zirkels war viel, 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 viel größer als 1920 gehört oder gespielt wurde.
Ja.
Ne? Also wir haben da es wurde immer noch viel, also der Kanon entwickelte sich zu der Zeit. Wir befinden uns ja mitten im 1920, wie du schon gesagt hast, im Ausklang des 20. Jahrhunderts.
19. Jahrhunderts.
19. Jahrhunderts, Entschuldigung. Also wenn man das jetzt mal überträgt auf uns, so, weißt du, meine Güte, ich höre Musik von 1996 und das ist so, dann.
Das ist halt 25 Jahre alt.
Genau.
Mittlerweile.
Das ist so, das kannst du ja 1920 locker was von 1899 hören oder 18, also wenn du dann eine Brahms-Symphonie hörst, ist die weniger weit entfernt als die Beatles von mir jetzt.
Ganz genau.
So.
Und damals war es vielleicht sogar nochmal anders, weil, also ich finde, heute klingt, wenn etwas 20 Jahre alt ist, das scheint schon fast uralt zu sein, weil wir uns so sehr daran gewöhnt haben, dass Sachen permanent erneuert werden.
Ja.
Dass wir permanent neuen Content vorgesetzt bekommen und die Technisierung sehr, sehr schnell voranschreitet. Ich kann mir vorstellen, dass 1920 etwas, das 20 Jahre alt war, noch nicht so alt erschien für die Leute. Einfach weil Technisierung langsamer verlief. Gleichzeitig gibt es natürlich diese Grenze Erster Weltkrieg. Was war davor, was war danach?
Genau, es gibt zu diesem, also in diesem Bereich würde ich gerne, dann kannst du was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal kurz diesen, weil du die Melos erwähnt hast, würde ich gerne noch was zur Art und Weise sagen, wie über diese Musik berichtet wurde.
Gerne.
Weil ich finde, es ist ein sehr schöner Übergang zur sogenannten Unterhaltungsmusik.
Ja, du hast da was zum Schatzgräber?
Ich habe was zum Schatzgräber, und zwar habe ich eine Kritik von meinem Freund dem Kritiker Paul Becker.
Ja.
Mit Doppel-K, die er im Anbruch geschrieben hat.
Ja, welches Jahr?
1920 halt.
Also okay, also direkt zur Uraufführung?
Zur Uraufführung.
Später?
Es ist zur Uraufführung. Zur Uraufführung im Frankfurter Opernhaus.
Ja.
Und zwar möchte ich nur mal zitieren, zwei Sachen. Und dann will ich allgemein etwas über diese Rezension dieses ja, Schatzgräber sagen.
Ja, bitte.
Genau, also Paul Becker ist voll des Lobes.
Ja.
Und schreibt, Zitat, es mag übertrieben und gefährlich scheinen, dies auszusprechen, und doch muss es gesagt werden. Das Schaffen Franz Schrekers mit dem Schatzgräber als einstweiliger Spitze bedeutet nicht nur die eigenkräftigste Kundgebung musikdramatischen Ausdrucks- und Gestaltungsvermögens unserer Zeit. Es stellt zugleich eine Wende dar in der Geschichte der deutschen Oper. Den ersten ganz starken, ganz gelungenen schöpferischen Durchbruch durch den lastenden Bann der musikdramatischen Gesetzgebung Wagners. Frei von Epigonentum, bei aller unverkennbaren Anlehnung an geschichtlich Gewordenes, bei aller durchscheinenden Bezugnahme auf Zeitgenössisches, doch selbstständig eigengewachsen neu.
Spannend, spannend. Gerade der Ende. Vergleich mit Wagner, interessant. Und mit der Machtübernahme der Nazis in den 30er Jahren wird dann ja
genau.
Wagner wieder
und
ja, in den Himmel gehoben auf einmal.
Jedenfalls, was ich ganz interessant finde, ist, dass, also gerade auch das jetzt hier zum Beispiel, ne, Thema neue Musik, dass wir halt von neu, also Becker schreibt hier von, also es ist was Neues,
ja.
Es ist eine Emanzipation, ein Weiterschreiten.
Ja.
Und was ich ganz interessant finde, weil wenn man diesen Bericht dann liest, also er sagt zum Schluss, um das noch kurz abzuschließen, dieser Schatzgräber ist die erste ganz reife, reine, untadelige Meisterpartitur Schrekers. Ein Werk, das als Dichtung wie als Musik wohl unzweideutig die bisherigen Bahnen weiterschreitet, aber doch weder ganz neue Kreise einschließt, Erfindungs- und Gestaltungsvermögen auf seither unerreichter Höhe zeigt und in den Mitteln wie in den tiefgreifenden seelischen Kraft seiner Wirkung sich außerhalb des Streites der Meinung stellt. Jetzt kommt's. Es bezwingt und schlägt nieder. Von hier ab gibt es keine Frage Schreker mehr, nur noch eine Tatsache. Also, ja. Und was Becker macht, und dann sind wir wieder bei der Popmusik in der heutigen Zeit, ist, dass er chronologisch quasi weitergeht und schreibt, dann kam Der ferne Klang, das war noch so sein Erstling, ja. Von Schreker, das war noch so ein bisschen raw, dann kommt sozusagen Das Spielwerk und die Prinzessin, das hatte dann schon eine weiterführende Idee, dann kommen die Gezeichneten, wo man sagt, das dritte Werk, da war dann plötzlich, das war der kommerzielle Durchbruch,
ja.
Und dann kommt Der Schatzgräber und jetzt sind wir sozusagen auf dem Zenit.
Ja.
Was nebenbei bemerkt, weil das wusste ja Becker nicht stimmte, weil leider Franz Schreker dann früher an einem Herzinfarkt verstorben ist und auch durch die Nationalsozialisten dann halt einfach auch
totgeschwiegen
wurde. Und auch, dass dann nicht mehr so gut wurde, was macht. Aber was ich interessant fand, ist, dieser Artikel, der könnte jetzt so in der Zeit oder in der Süddeutschen sein über, weiß ich nicht, das fünfte Album von, sag mal was, Kings of Leon oder okay. So. Ne? Also, so ist das aufgebaut.
Ja.
Also wenn du diesen Artikel von vor 100 Jahren liest, so kannst du genauso sagen, ja, hier, weiß ich nicht, das war noch das Debütalbum, das war noch ganz roh und jetzt hast du halt, plötzlich kam der kommerzielle Erfolg und so. Also du hast diese literarische, und das war mein Beispiel, diese literarische Fortschrittsideologie.
Die ist damit drin.
Die ist komplett damit drin und ich finde, dann darfst du übernehmen, ich finde, was ich immer wieder interessant finde und das finde ich wichtig an der Stelle ist, es relativiert eben genau diesen Bruch zwischen U- und E-Musik.
Ja.
Man kann über sogenannte E-Musik, über eine Oper, auf genau die Art und Weise, wie man jetzt ein populärmusikalisches Album bewertet, schreiben.
Ja, spannend. Schöne Quelle.
Auch, genau, es gibt dann auch, also er sagt ja selber, das ist gefährlich und das ist ja dann auch letztlich auch so passiert. Also er hat ihn ja wirklich, Schreker ja wirklich in den Himmel gelobt.
Ja.
Also er hat dann auch noch einen Artikel geschrieben in einem späteren Artikel späterer Zeit, auch von 1920, aber auch im Musikblätter, das Anbruch über die Persönlichkeit Schreker, die beginnt mit die wichtigste Frage, ob eine der Art nach Wagner ähnliche Begabung überhaupt schon einmal wiederkehren würde, ob sie nicht etwa nur dieses eine Mal erschienen sei. Diese Frage ist jetzt beantwortet. Franz Schreker ist eine solche Begabung. Also er setzt ihn wirklich gleich
mit Richard Wagner.
Mit Richard Wagner, so.
Ja, da hat was die Bedeutung Schrekers angeht, die Geschichte ihm leider einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Aber hört euch mal das an. Das ist schon, ich habe jetzt viel Schatzgräber gehört, ja, viel Gezeichneten.
Ja, ich habe es gestern auch gehört
bei Spotify. Es ist nicht unspannend.
Es ist gut, wobei ich mir dann persönlich wünsche, okay, ich müsste jetzt in die Oper eigentlich gehen.
Ja, na klar.
Ich finde, Oper als Aufnahme zu hören, ist irgendwie immer ein bisschen enttäuschend.
Absolut.
Konzert geht, finde ich, immer noch von der Aufnahme her.
Ja.
So, natürlich ist auch da schöner, wenn man ins Konzert selber
geht. Nee, das Visuelle ist, aber
ja, aber das Visuelle bei der Oper und dann die Inszenierung und so weiter ist natürlich ganz, ganz essentiell.
Aber wie gesagt, das war so der Bereich und wir haben natürlich hier auch, jetzt kommen wir zur Technik, die sich da entwickelt hat und dann zu den, was ich schon erwähnt habe, Mami Smith und ein bisschen Jazz.
Genau. Danke, dass du mir den Ball wieder zurückwirfst. Ich habe mich gefragt, als jemand, der ursprünglich auch Medienwissenschaft studiert hat, was passiert denn um 1920 herum mit Medien? Was haben wir überhaupt für Möglichkeiten, Musik zu hören? Weil wir können natürlich nicht einfach den Streaming-Service unserer Wahl aufrufen und da alles hören. Und Techno-Clubs gab es auch noch nicht. Und ich habe einfach mal überlegt, was gab es? Du konntest ins Konzert gehen. Die Option gab es. Dann gab es allerdings, und das ist dann fürs 20. Jahrhundert, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr wichtig, und deswegen konzentriere ich mich hier so sehr auf Medien, gab es die fortschreitende Medialisierung von Musik und Aufzeichnung von Musik. Das geht los mit dem Reproduktionsklavier als einer mechanischen Art und Weise, wie wir das Klavierspiel auf einer Piano-Roll dann speichern können. Im 19. Jahrhundert war das bereits sehr beliebt. Natürlich haben wir Notenschrift auch und der Verkauf von Noten, Sheet Music, war im 19. Jahrhundert und auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine unglaublich große Geldquelle. Also Familien wie die Strauß-Familie, nicht Richard, sondern Johann,
ja,
die haben quasi schon auf industriellem Niveau einen Walzer nach dem anderen als Sheet Music rausgehauen. Und die Leute haben zu Hause dann das gespielt.
Das wurde war ja sehr, sehr auch viel so,
zu Hause performt.
Das war für viele, war, ne, bis Beethoven war das, zurück bis Beethoven war das für ganz viele Musikerinnen die Einnahmequelle.
Ja.
Und auch vor allen Dingen die, einer der größten Sendungsbewusstseinsmöglichkeiten. Ne?
Genau.
Auch Mozart, der hat extra Sachen umgeschrieben, damit sie gespielt wurden.
Genau. Und im 19. Jahrhundert halt das Aufkommen oder Großwerden des Bürgertums, dass halt eben auch also interessiert ist an dieser Musik, das Geld hat, Noten, Instrumente und so weiter zu bezahlen und es sich einfach leisten konnte, selber Musik auf so einem Niveau zu machen.
Da, kleine Fußnote, meines Erachtens ja immer noch, diese Verbindung Bürgertum und Musik stammt immer noch genau aus dieser Zeit, die wir heute immer noch haben.
Genau.
Ne? Wenn du jetzt ein Mädchen aus gutem Hause bist, musst du Klavier spielen.
Genau, oder Violine oder Cello oder so.
That's the point.
Und gleichzeitig geht es los, dass das Ganze elektrifiziert wird und Musik auch speicherbar wird. Ich schmeiße jetzt wieder so ein paar Daten in den Raum, die sehr weit zurückgehen ins 19. Jahrhundert. 1876, da meldet Alexander Graham Bell das Telefon zum Patent an. 1876. Nicht, dass die Leute Telefone zu dem Zeitpunkt schon zu Hause hatten, aber es gab die Möglichkeit, über elektrischen Wege Schall weiterzugeben. Und das ist auch verbunden mit ersten Mikrofonen. 1877, wir haben es in ein paar anderen Sendungen auch schon mal angesprochen, meldet Thomas Alva Edison den Phonographen zum Patent an. Eine mechanische Möglichkeit, Ton zu speichern und wieder abzuspielen. Tatsächlich auch sehr, sehr wichtig dann für die aufkommende Unterhaltungsindustrie. Es wurden im ausgehenden 19. Jahrhundert diese Wachszylinder mit Musik bespielt und verkauft. 1887, also es sind fast immer so 10 Jahresschritte, ne? 76, 77, Telefon und Phonograph, 1887, Grammophon und Schallplatte von Emil Berliner. Und der Vorteil an der Schallplatte ist, dass sie sich leichter vervielfältigen lässt als die Wachswalzen. Die scheiterten immer an der Massenproduktion. Und damit ist dann tatsächlich der Schallplatte, zunächst Schellack-Schallplatten, die per Grammophon wiedergegeben wurden, der Weg geebnet. Und die Verkaufszahlen gehen tatsächlich ziemlich schnell hoch. Anfangs werden immer noch mehr Noten als Schallplatten verkauft. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden oftmals die Schallplatten sogar später als die Noten veröffentlicht, um nochmal so ein bisschen Promotion-mäßig da was nachzuschieben. Und die Platten sollten dann den Notenverkauf ankurbeln. Aber bereits 1920 werden weltweit über 100 Millionen Schallplatten verkauft. Das ist ziemlich viel.
1920.
Mhm. Wir sind jetzt in 1920 angekommen. Das ist ziemlich viel Knete. Und gleichzeitig gibt es auch erste elektrische Stromnetze in Europa. Das heißt, die Abspielgeräte waren da. Wir haben gleichzeitig dann 1920 die ersten Radiosendungen. 31. August in Detroit, Michigan, eine Nachrichtensendung. Am 22. Dezember 1920 die erste öffentliche Rundfunkübertragung in Deutschland durch den Sender Königs Wusterhausen, hier in der Nähe von Berlin.
Das war auch 1920.
Das war auch 1920, also Radio, ja. Rundfunk geht da los. Bis zum Fernsehen hieß Rundfunk Radio.
ja.
Und die Möglichkeit, Ton aufzuzeichnen, und dann diese Schallplatten weltweit zu verkaufen, die hat das Musikmachen massiv verändert und im 20. Jahrhundert den Musikmarkt komplett über den Haufen geworfen. Wir haben bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Musik der sogenannten Tin Pan Alley.
Darüber haben wir
schon gesprochen.
Verweis auf die White Christmas Folge.
Genau, hört die White Christmas Folge. Das heißt quasi professionalisierte Arbeitsteilung zur Herstellung von Musik und zum Verkauf von Musik. Und wir haben dann tatsächlich viel Einflüsse aus den USA. Vielleicht auch, weil die USA hierbei nicht vom Ersten Weltkrieg nicht ganz so zerstört war, wie das in Europa der Fall war. Und wir haben schon zu Zeiten des Ersten Weltkrieges haben wir Frühformen des Jazz. Wir haben Frühformen des Dixielands. 1920, um bei diesem Jahr zu bleiben, wird in Deutschland auch die erste Jazz-Schallplatte, wenn man es so nennen möchte, vertrieben. Der Tiger Rag. Mhm. Packen wir euch auf die Playlist.
Die Frage ist, welche, also es gibt natürlich Tausende von Tiger Rag.
Genau, also die Version, die in Deutschland wohl dann rauskam, stammt von der Original Eccentric Band.
Okay.
Und ist wohl also nicht ganz so jazz-typisch, wie man es sonst teilweise kennt. Es geht zu der Zeit auch langsam los, dass quasi Musik aus anderen Teilen der Welt, um diesen kolonialistischen Blick jetzt einmal zu erwähnen, aus anderen Teilen der Welt aufzunehmen und zu verkaufen. Wir haben hier natürlich wissenschaftliche Unternehmungen. Ich verweise auf die Phonogrammarchive.
Hornbostel-Sachs-Systematik war 1916.
Genau, 14 die so. Kriegsgefangene
ja.
Aufnehmen und die singen lassen.
Ja.
Die Sachen werden immer noch, sind hier in Berlin.
Werden
gerade aufgearbeitet. Landet jetzt, glaube ich, dann langsam alles im Humboldt-Forum langfristig.
So ist der Plan.
Es entsteht so ein Bewusstsein dafür, dass man Musik ja aus der ganzen Welt verkaufen kann. Und auch die Plattenfirmen, die haben das relativ früh erkannt. Ich habe hier mal ein Zitat rausgesucht aus dem Buch The Globalization of Music in History.
Von wann ist das?
Von...
Nur so aus Eigeninteresse?
Nur aus Eigeninteresse. 2012.
Na ja, gut. Ich hätte es ja eigentlich gelesen haben müssen dann, oder?
Vielleicht auch nicht. Also hier geht's um das Label O'Key Records. Ich lese mal vor auf Seite 122. O'Key Records, usually printed with the first two letters in uppercase, was founded in 1918 by Otto K.E. Heinemann. Hence the label name, who was an associate of the German branch of US-owned Odeon Records. O'Key specialized in ethnic recordings, including Czech, Polish, and Yiddish music, but turned largely to blues after Mammy Smith's 1920 hit Crazy Blues. Und hier sind wir dann angekommen bei Mammy Smith und dem Blues. 1920 erscheint das erste kommerziell aufgenommene Bluesstück in den USA und wird dort über 1 Million Mal verkauft. 1 Million Mal im Jahr 1920, das ist richtig, richtig viel. Und spannend, dass dann Plattenfirmen, die vorher quasi sich auf Weltmusik, wenn ich das so nennen darf, spezialisiert haben, dass die auf einmal den Blues dort für sich entdecken und das als Marktlücke sehen und anfangen, Blues zu verkaufen. Und dann die 20er und 30er Jahre, da haben wir dann ja die großen Sängerinnen und Sänger des Blues. Ich erinnere nur an die Namensverwandte von Mammy Smith, Bessie Smith. Und ich habe auch noch, muss ich wieder hier im Buch blättern, ein weiteres Zitat, was quasi den Verkauf von dieser sogenannten Weltmusik angeht. Und zwar ein Zitat, jetzt muss ich gerade einmal schauen, von Columbia Records, Columbia Phonograph Company, ein Memo von 1909, was sich bereits damit auseinandersetzt, welche Musik man verkaufen sollte. Ich zitiere wieder aus dem Cambridge History of World Music, und zwar der Artikel Disseminating World Music, heißt das Kapitel, von Travis A. Jackson. Und jetzt das Zitat von Columbia. Remember that in all large cities and most towns, there are sections where people of one nationality or another congregate in colonies. Most of these people keep up the habits and prefer to speak the language of the old country. Speak to them in their own tongue, if you can, and see their faces light up with a smile that linger and hear the streak of language they will give you in reply. To these people, records in their own language have an irresistible attraction and they will buy them readily. Das heißt, hier hat man angefangen, in den USA vor allem zunächst Musik in unterschiedlichen Sprachen aufzunehmen. Tatsächlich um diese Wende 1920 nach dem Ersten Weltkrieg fangen auch die Plattenfirmen an, global Musik zu verkaufen. Ja. Und auf anderen Kontinenten Nigeria als nur der USA Beispiel, kleine Büros aufzumachen, ja, und dann dort auch Musik zu produzieren. Ja.
Also Nigeria zum Beispiel ist da auch ein relativ berühmtes Beispiel für. Darf ich was dazu sagen? Ein Kommentar? Bitte. Übrigens, ich glaube, ich kenne dieses Buch von The Globalization. Ja. Ich glaube, ich kenne es nicht. Also ich habe es, glaube ich, nicht zitiert. Aber
nicht so schlimm. Es gibt ja auch andere Bücher, die sich dem widmen.
Ja, sehr spannend, Sean. Sehr spannend, weil wir hier auch schwer scheue mich zu sagen zum ersten Mal, weil das sind nicht meine Begriffe, aber wir haben zumindest hier den Beginn oder den Anfang oder eine Hochphase natürlich wirklich von globalen Zusammenhängen, ja, und auch von Ausdifferenzieren, auch von Wahrnehmen, auch von Sensibilisierung gewisser Thematiken.
Genau, ne? Und das wirkt dann bis ins, also das wirkt dann auf die nächsten Jahrzehnte ein. Also
erstaunlich, dass die Nazis da so einen krassen Bruch gemacht, ja, haben, ne? Also, dass wir da wirklich nochmal so zurückfallen in der Welt.
Ja. Und wenn man sich dann anschaut, was in den 20er Jahren passiert, also wenn wir auf Städte wie Berlin oder Paris schauen oder auch New York und so, wie Multikulti diese Städte waren, unglaublich. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Musik aus der ganzen Welt irgendwie verkauft werden konnte. Es war ein Interesse da, es war ein florierender, brodelnder Markt. Da gab es auf einmal neue Sachen, die total spannend waren. Es gab diese frühen Jazzformen, es gab Blues, dann in den 30er Jahren vor allem ein Boom an lateinamerikanischer Musik, also Bossa, Tango und so weiter. Diese Musiken, die wurden zu weiten Teilen letzten Endes über Platten weiterverbreitet. Und auf einmal hatte man auch die Möglichkeit, von einer Schallplatte, von einer Aufnahme Musik zu hören. Das trifft beispielsweise auf viele der späteren großen Jazzstars zu. Die sind nicht immer in die Clubs gegangen. Teilweise lebten die irgendwo auf dem Land oder so. Die konnten nicht alle nach New Orleans fahren und sich dann dort den Jazz anhören. Die haben Platten gekauft und haben das nachgespielt.
Und das spielt. Absolut. Das sind so die ersten. Da gibt's ja auch so die ersten. Ich habe diese berühmte Geschichte erzählt von Essie Roji, dem berühmten Palmwine Guitar Music Star aus Sierra Leone, der halt in den 20er, 30er, 40er Jahren dann mit den erst als Kind mit Country in Verbindung gebracht wurde. Also das waren so seine Quellen. So. Ja. Und er wollte Country Star werden. Ja. Du sitzt in Sierra Leone und willst Country Star werden. So. Ja. Also das waren dann so die ersten Verbindungen, die daraus dann entstanden. Also hybride Musikform.
Ja.
Aber doch ganz interessant, was du sagst, weil es dann natürlich doch wieder auch irgendwie ein wenn du sagst, direkt vor 100 Jahren. Also das gibt dann doch wieder natürlich ein krasses Blitzlicht auf die jetzige Zeit. Also wenn man sich überlegt, wie schnell das war, also erste Radiosendung 1920, 100 Jahre später, wo sitzen wir?
Ja.
So, wie digitalisiert.
Im Auto, wenn wir Radio hören.
Wie digitalisiert, ja, höchstens. Ja. Oder beim Zähneputzen. Ich höre gerne noch beim Zähneputzen Radio.
Ich höre morgens immer Radio.
Ja, beim Zähneputzen, sage ich ja.
Ja, beim Frühstück auch.
Ja, ich habe im Bad ein Radio.
Ah, schön.
Ja, was man so anmacht mit so einem Knopf. Ja.
Ich habe in der Küche ein Radio und ich laufe immer rum beim Zähneputzen.
Ja, ja, genau. Ja, geil. Also wo hat uns das hingebracht? Was ich ganz interessant finde, ist, dass, um das mal so ein bisschen zu deuten, wir haben hier einen technischen Fortschritt, der auch fortschrittlich in die Welt hineinschallt und diese verändert. Und da finde ich, das ist auch ganz interessant zu sehen, weil wir da hier wieder Parallelen haben, beziehungsweise das Radio war damals der Untergang der Welt, des Abendlandes.
Ja.
Der
Fotograf, 1920 noch kaum jemand Radio hatte, aber es gab
das die Fotograf Sinn, auch. Dann war der Fernseher der Untergang des Abendlandes. Jetzt ist das Internet. So, ja.
Erst war es das Internet, dann war es das Smartphone.
Das Smartphone ist Untergang des Abendlandes. Also du hast immer, und das ist, glaube ich, immer die Schattenseite sozusagen von solchen Diskussionen. Ja. Du hast, was sich hier in der Musik sehr schön abliest, Richard Strauss, was ich gesagt habe, Frank Martin, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, weil die machen auch gute Musik. Korngold ist natürlich, ist das schon irgendwo auf der Höhe der Zeit, aber du hast immer auch dann konservative Anhänger. Also du hast immer sozusagen ein Rollback, die sagen, nein, wir wollen dieses Neue nicht, wir interessieren uns nicht für den Tango, wir wollen das nicht. So, also das sind die entscheidenden Gegenströmungen.
Ja. Ne? Das ist aber, ja, immer so, und dazwischen pendelt sich das ein. Ich glaube halt letzten Endes, wenn etwas möglich ist, dann versuchen Leute das auch zu machen, und ob es dann erfolgreich ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber irgendwelche Sachen werden immer erfolgreich. Und wir sehen ja, Schallplatte hat sich durchgesetzt.
Ja.
Spannend.
Aber die böse, was ich damit sagen will, ist ganz kurz, die böse Kulturindustrie, die böse Plattenindustrie, die, um das jetzt polemisch gesagt und überspitzt formuliert, hat hier, also so böse ist die vielleicht nicht, beziehungsweise sie hat halt wirklich für fortschrittliche Distributionswege gesorgt.
Ja.
Also wir haben hier, das geht ein Hand in Hand.
Ja.
Ne?
Und das ist ja dann total spannend. Wir befinden uns ja zu einer Zeit, wo Imperialismus und Kolonialisierung eigentlich gerade erst so aufhören. Das heißt, die Infrastruktur für solche Handelsrouten und Verbreitung von Kultur, die basiert zu einem Grad dann natürlich auch wiederum auf der Infrastruktur, die durch den Imperialismus aufgebaut wurde.
Absolut, also da gibt es viele spannende Wege, und was ich nur jedem raten kann, wie gesagt, das ist so ein bisschen die einzige Bildungslücke, die ich jetzt habe, die ich gerne von jemandem geschlossen haben möchte, von jemandem da draußen.
Ja.
Wäre halt wirklich so eine Everyday-Life-Studie 1920, ne? Also weil ich glaube, so die Wirklichkeit dessen, wie gesagt, wir reden jetzt ja schon wieder fast eine Stunde.
Ja.
Aber da kann man mal sehen, wie tief man dann doch dann noch reingehen kann. In die Stücke, in was kommt davor, was kommt danach. Also wenn man sich das mal, wenn wir uns das jetzt mal alles gegenüberstellen, in einem Jahr, Versailler Vertrag, Prohibition, Frauenwahlrecht, Radio, was haben wir noch? Blues Recordings, erste Blues Recordings, 25 Millionen Tote wegen einer Grippe, ne? Stichwort Coronavirus. Also alles in einem Jahr. Also wenn man, es gibt doch immer dieses ZDF-Bilder des Jahresrückblick. Wenn man sich das mal so über, wenn man das jetzt mal so aufteilen würde, was da wahnsinnig viel passiert ist.
Ja. Aber. Jetzt kommt das Aber,
Das
du immer gerne reinbringst.
Ja, bitte.
Danach passiert auch noch ganz viel. Die 20er sind wirklich unglaublich spannend, weil wenn wir uns überlegen, was gibt es denn noch nicht 1920? Es gibt noch keinen Tonfilm.
Ja.
Ja. Das heißt, Musik wird live dazu gespielt. Autos gibt es ein paar schon.
Einige.
Ich wollte jetzt bei der Musik vor allem
bleiben. Okay, Entschuldigung, ja.
Ne, 27, ja, dann klar, den ersten Tonfilm.
Ja.
Das Kabinett des Dr. Caligari ist von 1920.
Ja.
Ne, großer expressionistischer
Richtig.
Film, der bis heute mit zu den bedeutendsten Filmen der Welt zählt. Und das, was wir gerne mal als die goldenen 20er oder Roaring Twenties oder so bezeichnen, haben wir eigentlich auch noch nicht 1920. So, wir haben auch noch eine krasse Inflation bis 1923.
Ja.
Also 1923 hast du für ein Brot musstest du Milliardenbeträge über die Theke geben. Und 1924, erst durch die Einführung der Reichsmark, gab es in Deutschland dann eine stabile Währung. Und dieser ganze Mythos von Berlin als Partystadt,
ja,
und Hedonismus, der aufkommt,
Libertinismus,
die, die Neureichen, die sich nachts vergnügen und so weiter.
Daran ist 1920.
Haben wir 1920?
Nein, das kam dann viel, viel später, ne, weil ja der Reichtum auch noch gar nicht da war.
Ja.
Also, und das Bürgertum einfach in der, also die Industrialisierung einfach noch nicht fortgeschritten war. Das war 1920, glaube ich, eine sehr traurige Zeit, zwei Jahre nach dem Krieg.
Das ist dann total spannend zu sehen, was in den 20ern passiert. Und dann bricht es ja in den 30ern tatsächlich.
Ja. Und nicht nur in Deutschland bricht es. Also, das ist schon sehr spannend. Dass das, vielleicht ging es zu schnell, aber es ist.
Vielleicht ging es zu schnell. Die Weimarer Verfassung war auch nicht ideal. Die Leute waren, also Demokratie war ja damals auch was ganz Neues. Also auch Intellektuelle Jahren, wie Thomas Mann oder so.
Ja.
Der hat anfangs gezweifelt an der Demokratie und gesagt so, ich weiß nicht, ob das tatsächlich das Beste ist. Eine Regierung der Massen, eine Regierung der Leute, die nicht Politik gelernt haben, die nicht wissen, wie Weltwirtschaft funktioniert. Kann so etwas funktionieren? Brauchen wir nicht eher
Experten?
Brauchen wir nicht eher Experten? Brauchen wir nicht irgendwie eine starke Führung oder so? Also auch jemand wie Thomas Mann hat an der Demokratie anfangs gezweifelt, hat sich dann später sehr für die Demokratie eingesetzt. Also ihn hat das Konzept überzeugt. Und trotzdem ist es dann ja auch zur Zeit der Weimarer Republik stark angegriffen worden von links und von rechts und ist letzten Endes dann von rechts gekapert worden.
Ja, also ohne jetzt das auszuufern, wir plaudern schon wieder ganz schön sehr lange, aber es ist sehr spannend.
Macht
ja
Spaß.
Also ich, auf jeden Fall. Also das, ich finde, um das mal abzuschließen, also jetzt nicht nur musikalisch, aber auch musikalisch natürlich, das haben wir ja genannt, beschäftigt euch mal wirklich so mit einem Jahr. Beschäftigt euch mal mit, was passiert direkt vor 100 Jahren, weil sich viele Dinge in der heutigen Zeit widerspiegeln und weil sich viele Dinge auch relativieren.
Ja.
Ne? Also du hast so viele Dinge gesagt, jetzt in dem Abschlussplamphlet, wo ich sagen würde, schaut euch an, das muss man sich immer noch vor Augen führen, wie kurz, ne? Also dass zum Beispiel eine Demokratie einfach in der heutigen Zeit als normativ angesehen wird.
Ja.
Das ist geschichtshistorisch betrachtet überschaubar.
Genau, zu der Zeit haben wir diese Grabenkämpfe.
Ja, beziehungsweise ist die 100 Jahre alt. So. Also natürlich ist sie in Amerika und in England und in Frankreich älter. Aber also weg von Deutschland. Aber trotzdem sind wir, die Dinge sind fragiler, als man denkt.
Ja.
Anno 2020.
Genau.
So.
Ein Stichwort noch, Bauhaus, damit wir es nicht vergessen.
Ah, ja, dann gut, haben wir gesagt.
Letztes Jahr war Bauhaus, ja.
Ja, genau.
Aber gab es halt auch schon, also Bauhaus als irgendwie spannende Kunst- und Architekturströmung, als Design, als
eben.
Designströmung.
Aber habe ich ja gesagt, wie gesagt, so Dadaismus, Impressionismus, genau, Bauhaus, also wie gesagt, auch musikalisch, die hingen auch gerne mal alle zusammen, so siehe Stravinsky, Strauss und so weiter. Also beziehungsweise siehe Stravinsky, Picasso, Diaghilev etc., dann wiederum.
Die haben zusammen gearbeitet dann
sogar. Ja, also.
Ja, man kannte sich.
Man kannte sich, es war ein kleiner Zirkel und es war eine spannende Zeit.
Ja. Wir machen Schluss hier, oder?
Ja. Reicht. Viel zu lange. Nein.
Ich mach's kurz, war eine tolle Sendung. Ich sample das nicht.
Das Sample war großartig. Hört euch das Sample an in der letzten Sendung.
Hört die Sampling-Folge von letzten Monat komplett durch. Hat Spaß gemacht, das zu machen. Heute hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Die Vorbereitung hat ganz viel Spaß gemacht. Mit dir zu sprechen war wie immer eine Freude.
Ja.
Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch ganz viel Spaß.
Nimmt es, wie gesagt, als Anreiz. Also.
Genau, setzt euch mal mit dem Jahr auseinander, mit 1920, nicht nur mit den 20ern und nicht nur.
Setzt euch mit irgendeinem Jahr auseinander, setzt euch hin und sagt, was passierte 1867 oder so. Sowas ist total spannend. So, das ist schon ganz schön weit weg. Aber was passierte, also ich finde, man braucht das, um, ich erwähne es jetzt zum 100. Mal, um für die jetzige Zeit, für die Gegenwart, ist der Blick in die Vergangenheit sehr, sehr interessant.
Ja,
weil es war nicht alles.
Daraus lernen und viel ableiten.
Gut.
Top. Okay.
Gehen wir heim.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.